jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas. Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von eben jener kleinen Zeitung jede Woche über Nachrichten sprechen, über große Ereignisse der Welt sprechen. Und ich kann mich erinnern, als ich vor gut 3,5 Jahren diesen Podcast designt habe, ist der liebe Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien zu mir gekommen und hat gesagt, du Thomas, wenn du und der Thomas einmal gezwungen seid, über Fußball zu reden, da werdet ihr euch beim Problem aufbauen. Da werdet ihr irgendwie eine Lösung finden müssen. Und ich muss sagen, ja, er hat recht gehabt, wir zwei alleine über Fußball, das wird jetzt ein bisschen ein Problem.
Ja, ich hätte im Zweifelsfall dir reden lassen, aber...
Ja, das wäre dann vermutlich die kürzeste Episode von Maurer und Schick nach einer, würde man sagen, Phase von 3,5 Jahren. Deswegen habe ich mir was einfallen lassen. Und wir haben uns jetzt einen Gast reingeholt. Ich muss sagen, der ist einfach fantastisch. Er ist fantastisch, um mit ihm über Fußball, über die anstehende Fußball-WM zu sprechen. Er ist aber auch fantastisch, weil man mit ihm ganz, ganz viele andere Dinge besprechen kann. Er ist Menschenrechtspreisträger der Stadt Graz. Er ist Universitätslektor am Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft und auch am Institut für Entrepreneurship der Universität Graz. Er ist ein Mann, mit dem man sich Minimum auf 11 Sprachen fließend unterhalten kann.
Thomas kann selber.
Ja, ist ein bisschen bedingt. Und ich würde jetzt sogar behaupten, hätte in seiner Zeit noch sein Kreuzbandl im Stich gelassen, 1998 wäre ein anderes Jahr in der österreichischen Geschichte geworden, weil dann wäre er mit dem Nationalteam mit nach Frankreich gefahren und keine Ahnung, was noch alles möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, ganz, ganz vieles wäre möglich gewesen.
Also, ja, wir hätten gewonnen, vielleicht.
Vielleicht. Und deswegen darf ich ihn jetzt mit einem Gruß vorstellen, der selbst einen Linguisten wie ihn an seine Grenzen bringen wird. Servus, lieber Gilbert Prilasnik.
Ja, servus Thomas und servus Thomas.
Haben wir irgendwas ausgelassen in der Begrüßung deiner Person? Eine von deinen intellektuellen Leistungen, die wir nicht gewürdigt haben. Ich habe die mal auf einer Hochzeit erlebt, vor gut 25 Jahren. Du bist hingekommen, am Ende des Abends hast du Finnisch gesprochen. Zumindest in meiner Erinnerung.
Ja, das war mein alter Freund, der Peter Zetinik, der nach wie vor in Finnland lebt und aus deinem Heimatort kommt. Und, aber das Finnische, das bin ich nie aktiv angegangen, weil als Linguist, ich habe ja Linguistik studiert und da muss man jetzt nicht zwangsläufig Einzelsprachen können, aber liegt natürlich im Interesse auch eines Linguisten, möglichst viele Einzelsprachen zu können. Also in meinem Interesse ist es halt gelegen. Und so ging es halt dann von einer Sprache zur nächsten. Aber die romanischen Sprachen, die ähneln sich sehr. Und dadurch, dass ich Latein in der Schule hatte und ich bin nach wie vor ein Lateinverfechter, ja, der Thomas regt schon seinen Hals. Und da war es für mich sehr einfach, dann die romanischen Sprachen zu erlernen und habe natürlich durch meine Biografie, im Fußball kommt man sehr weit herum, hat mit sehr vielen Legionären zu tun, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, habe ich immer wieder die Möglichkeit gehabt, da auch mich praktisch zu üben, wobei ich nicht behaupten würde, dass ich 11 Sprachen fließend spreche.
Naja, das darf man ein bisschen übertreiben. Ja. Und Finnisch, würde ich sagen, sehen wir nach, weil das ist ja, glaube ich, tatsächlich unter den europäischen Sprachen die man am meisten lernen wollen muss, damit man sie lernt. Also selten stolpert man drüber und die ist ja auch mit nichts verwandt, weil ich frage den Linguisten, ich glaube dieses Finno-Ungarische, ja, das gibt es ja nicht wirklich, das ist glaube ich nur eine Hilfskonstruktion. Ja,
das Finnische und das Estnische ist und das Karelische, die sind ja definitiv verwandt.
Aber das Ungarische ist irgendwie damit
das
reingekommen.
Ungarische
aber
ist
das
jetzt,
hat nicht wirklich was damit zu tun.
So ist strukturell verwandt, aber jetzt glaube ich nicht ethnisch, glaube ich, ist es nicht verwandt, aber strukturell schon von wie die Sprache aufgebaut ist. Aber das sind eben die Sprachen, die anders sind in Europa und alle anderen Sprachen, also die ich spreche, die haben im Wesentlichen die gleiche grammatikalische Struktur.
Und jetzt einen herzlichen Gruß noch an alle Sturm Graz-Fans, die reingeklickt haben und gedacht, wir werden jetzt alte Geschichten vom Karten ausbreiten. Nein, es geht um was anderes in diesem Podcast. Aber sprechen wir jetzt trotzdem mal über das, was ganz, ganz viele Menschen in Österreich in den nächsten Wochen im TV sich anschauen werden. Und zwar Team Arnautović. es ist quasi sowas irgendwie wie Kardashians oder die Geissens auf Österreichisch. Marco Arnautovic und seine Ehefrau Sarah plus die beiden gemeinsamen Kinder, die geben auf Puls 4 Einblick in deren Privatleben. Die machen so ein bisschen Doku-Soap, was man halt so macht, wenn man Arnautovic heißt und als Marco Arnautovic lebt. Leider gab es die Episoden ja noch nicht vorab für mich zu sehen. Bin ein bisschen enttäuscht gewesen und habe mir dann auf YouTube irgendwie rein vertieft in dieses ganze Universum Marco Arnautovic und muss gestehen, am nächsten Tag in der Früh habe ich zu meiner Tochter dann auch irgendwie schon gesagt, seine Sprache übernehmend, Brudi, räum Kakaotasse weg. Also Marco, mir persönlich taugt es ja, wie er so seine ganze Attitüde rauslebt, auch weil er bei den Interviews dann immer seine Hose irgendwie so absurd raufzieht über die Oberschenkel, wo ich mich immer frage, warum? Aber
ich nehme an, diese Oberschenkel waren viel Arbeit und dann will er sie halt herzeigen.
Ja, und sie sind ja gepäckt, also da gibt es ja was zu sehen, auch im Gegensatz zu den durchschnittlichen männlichen Oberschenkeln oder was ist bei dir mehr was zu sehen am Oberschenkel? Oder kannst du uns dieses Phänomen erklären?
Ich fürchte, da kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Also ich meine, das mit den Tätowierungen ist schon etwas, was im Fußball immer mehr geworden ist und mittlerweile kenne ich wenige Fußballer, die nicht tätowiert sind. In meiner Zeit waren es ganz wenige, die tätowiert waren. Da hat es irgendwie so langsam begonnen und ich persönlich, ich habe jetzt keine Tätowierung am Oberschenkel, deshalb zeige ich sie auch nicht so gerne her.
Aber ich glaube, Fußball ist ja da bei manchen so Modedingen immer fast ein Indikator. Also der Fukuhila oder die Vollglatze sind, glaube ich, immer mal zuerst auf den Spielfeldern erschienen, bevor man sie dann in der U-Bahn gesehen hat. Oder beziehungsweise ist es vielleicht am sichtbarsten, was sozusagen in einem gewissen breiten Modesegment sich gerade tut. Und da gehört das Bäckerl, wie man in meiner Generation noch gesagt hat, sicher dazu. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, das war der gesellschaftliche Aufstieg der Tätowierung, den habe ich sozusagen dokumentiert gesehen, ich habe im 8. Bezirk lang gewohnt und da ist der älteste Swingerclub Wiens in einer Nebengasse und der hat draußen wie ein Arzt so ein Messingschüttel-Ding und da war immer auch eingraviert, kein Zutritt für Alkoholisierte und Tätowierte. Man sieht, das war ein sehr altehrwürdiger Swingerclub. Und irgendwann hat man sich den Zeitläuften gebeugt und hat so ein Hansa Pflast da drauf gepickt, auf dem dann mit Kuhle gestanden ist, außer Modetattoo. Und ich glaube, damit hat man sehr viel gesellschaftliche und modische Bewegungen in Österreich auf einer Messingtafel zusammengefasst.
Ja, wobei ich glaube jetzt, Marco Arnautovic geht nicht ins Swingerclub. Also wie gesagt, was ich so mitgekriegt habe über die Doku 16 Jahre treu, fürsorgender Ehemann, spricht dann auch in anderen YouTube-Videos davon, wie depressiv er geworden ist, als er mal für ganz, ganz viel Geld in China gespielt hat und eben seine Familie nicht gesehen hat. Also menschliche Seite, ich mochte ihn jetzt schon vor dieser TV-Show und ich glaube, ich werde mal wirklich alle Folgen reinziehen. Ich weiß nicht, warum ich da so in dieses Rabbit Hole gefallen bin.
Ja, jeder, man hat so Suchtsubstanzen, von denen man lang vorher nichts gewusst hat, bis dann, bei mir war es Koriander.
aber auf dich kommend, Marco Arnautovic ist ja angeblich so sprachenbegabt wie du. Er hat ja auch einmal Roman Mehlich öffentlich ausgerichtet, hat ihm gesagt, du Mehlich, du sprichst nur FC Wienerisch, FC Innsbruckerisch und Sturm Grazerisch, ich aber spreche Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Holländisch, BKS natürlich, Deutsch und Englisch, also Sieberne immerhin.
Ja, also ich denke, das hat schon wahrheitlichen Hintergrund. Der Marco Arnautovic, der ist sicher sprachenbegabt auch, obwohl er die Sprachen gelernt hat, indem er halt in diesen Ländern auch Fußball gespielt hat. Das ist dann sicher einfacher. Aber trotzdem 7 Sprachen zu sprechen. Es gibt auch viele Fußballer, die jahrelang in einem Verein spielen, in einem anderen Land und dort die Landessprache nie lernen. Das ist auch kommt auch vor und ich denke, die Frage ist, warum man nicht Chinesisch da auch angeführt hat, ob ihm das nicht gelungen ist in China.
Ich glaube, das war altes Video, hat er dann in China gespielt.
Okay, das war noch vor. Also mittlerweile könnte man Chinesisch dazu rechnen vielleicht.
Marco Mandarin.
Ja. Aber das ist, ich schätze das eigentlich am Marco auch, dass er da stolz darauf ist, dass er eben diese Sprachen spricht und das auch sicher ernsthaft betrieben hat. Er hat eine ganz besondere Karriere eigentlich hingelegt. Ich kann mich erinnern, dass er in Wien ja von allen möglichen Akademien entweder nicht aufgenommen wurde oder dort rausgeworfen wurde, wie auch immer, und ist dann irgendwie mit 16 dann nach Holland gekommen. Ich glaube, es war Twente Enschede, wo er seine fußballerische Ausbildung dann mit 16 genossen hat und hat von dort, und die Holländer haben es offensichtlich verstanden, sich mit dem offensichtlich doch etwas schwierigeren Charakter Marko Arnautović so auseinanderzusetzen, dass sie aus ihm einen Fußballer von Weltformat gemacht haben.
Ist nicht eigentlich im heutigen Fußball, wobei Marko Arnautović ist nicht mehr ganz jung, aber 16 fast ein bisschen spät, fangen da nicht eigentlich die Talentscouts und die Ausbildung noch früher an mittlerweile?
Na, da ging es um diesen internationalen Transfer nach Holland. Ich weiß nicht, wie das zu dieser damaligen Zeit war. Ich denke, ähnlich vor 16, also bevor man das 16. Lebensjahr nicht erreicht hat, darf man gar nicht in ein anderes Land wechseln, um dort nur Fußball zu spielen. Also das verbietet die FIFA. Das ist ein Jugendschutzgesetz, das durchaus Sinn macht. Und dass es auch von, ich war ja lange in der Sturm Graz Akademie tätig, und da sind immer wieder Spieler dann, sobald sie 16 waren, dann nach Deutschland gewechselt oder auch nach England oder wohin auch immer oder nach Kroatien. Aber vor 16, vor dem Alter von 16 verbietet das die FIFA.
An sich vernünftig, aber weil es eben geheißen hat, er wäre in Österreich nicht wirklich in die Ausbildungen reingekommen.
Naja, Fußball gespielt hat er trotzdem, aber halt bei kleineren Vereinen, also jetzt nicht in einer Akademie, wo dann doch vielleicht eine etwas umfangreichere fußballerische Ausbildung geboten wird.
Ja. Ich möchte nur noch einstreuen, weil es immer, weil ich natürlich auch im Rufe eines totalen Fußballignoranten stehe, aber ich habe zumindest einen Roman gelesen, den ich sehr empfehlen kann, der offenbar sehr ein bisschen an den Arnautović auch tatsächlich angelehnt ist. Und das ist Nicht wie ihr von Tonio Schachinger. Das ist ein Buch einer der interessantesten, finde ich, österreichischen Autoren derzeit. Und vor allem, weil er sich thematisch immer wieder um Sachen kümmert, die in der Hochliteratur normalerweise nicht vorkommen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr, auch für Fußballignoranten hochinteressantes Buch eben eines Starfußballers, der, wie mir meine Gewährsleute sagen, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Marko Arnautović hat. Und also wann ich das lesen kann, kann man das mit einem Interesse an Fußball erst recht lesen. Also eine große Empfehlung, schreiben wir nochmal in die Shownotes rein.
Ja, absolute Empfehlung der Tonio Schachinger. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich habe nur das Buch über den Gamer gelesen. Auch eine Welt, die in der Literatur selten behandelt wird, die in meiner Welt überhaupt nicht vorkommt, aber waren sehr interessante Einblicke, habe ich als soziologische Studie betrachtet, den als Roman. Aber kommen wir nochmal ganz kurz auf den Roman Mehlich zu sprechen.
Ja, da wollte ich noch eine Lanze brechen
für ihn.
Ja, ja, der ist ein
spricht da noch was anderes?
Der ist ein guter Freund von mir und der spricht natürlich Englisch schon, aber hat jetzt nicht das Glück wie der Marko Arnautović oder die Gelegenheit gehabt, in verschiedenen Ländern Fußball zu spielen und dort die Landessprachen zu erlernen. Aber wir waren einmal Trainingslager in Costa Rica und da habe ich für ihn auch, weil ich schon Spanisch konnte, ein bisschen als Übersetzer fungiert bei gewissen Aktivitäten, die wir dort halt so neben dem Trainingslager sonst noch so hatten. Und er hat dann so eine Lust auf Spanisch bekommen, dass er das im Selbststudium innerhalb von wenigen Monaten so erlernt hat, dass er wirklich fließend sprechen konnte. Und da ist er mir, wir waren immer Zimmerkollegen im Hotel, da ist er mir die ganzen Abende auf den Nerv gegangen, weil er mich immer mit Fragen durchlöchert hat, was das jetzt heißt, wie man das sagt und so weiter. Vieles, da habe ich auch selbst dann viel dazugelernt im Spanisch, muss ich sagen. Und ja, das war schon auch eine beeindruckende Leistung vom Roman Mehlich.
Ich möchte vielleicht noch, bevor wir aus der Linguistik wieder rausgehen, die Theorie platzieren, wie nach oberflächlicher Beschäftigung, ob das vielleicht bei den Sprachen, die Marko Arnautović spricht, Hochdeutsch eh dabei ist, er sich aber aus Imagegründen nicht in die Karten schauen lässt.
Aus linguistischer Sicht würde ich sagen, es spielt keine Rolle, ob es Hochdeutsch ist oder Dialekt. Das ist linguistisch gesehen eigentlich dieselbe Sprache trotzdem.
Ich muss noch mal was zu diesem Trainingslager in Puerto Rico, sagtest du?
Costa Rica.
Costa Rica. Nachfragen, weil ich vermute ja eher, das war der Trinkspruch arriba, abajo, al centro, al dentro, und so habt ihr dann auch noch einfach nur Fußball gespielt, weil vorn auf, hinten um, das reicht ja groß für die Kommunikation am Platz, oder?
Nein, das ist viel zu wenig. Also okay. Diese Trinksprüche, die kannte ich damals noch gar nicht. Und da ging es eher darum, dass Costa Rica ist wirklich ein sehr schönes Land. Wir waren wirklich 14 Tage dort und wir hatten auch ein wenig Freizeit. Nicht zu viel natürlich, wer den Ibiza Osim gekannt hat, der wusste, freie Tage hat er nicht zu mögen, aber zumindest einen ganzen freien Tag hatten wir und da hatten wir einen schönen Strandausflug gemacht und ja, jedenfalls ist der Roman Melich auf den Geschmack gekommen, Spanisch lernen zu wollen und das hat er dann wirklich bravourös gemeistert.
Vielleicht packen wir jetzt doch noch ein paar alte Kartengeschichten aus. War er mit?
Der Kartnick, der Präsident, war aus meiner Sicht, so will ich mich erinnern kann, der war damals mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er war dabei. Aber das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe nur eine einzige Hannes-Kartnick-Geschichte, die habe ich da im Podcast schon zweimal erzählt.
Ja, das stimmt. Ich habe eine lustige Hannes-Kartnick-Geschichte, aber die mag ich nicht erzählen. Reden wir mal noch ganz kurz über tätowierte Fußballer. Der tätowierteste oder zumindest, sagen wir mal nach außen hin, prominentest tätowierteste ist ja David Beckham. Wie blickst du eigentlich auf David Beckham und all das, was er sich gemacht hat?
Ja, beim David Beckham war es so, dass ich ja die Gelegenheit hatte, auch gegen ihn persönlich Fußball zu spielen. Stimmt. Da fällt mir auch wieder der Roman Melich ein, der mal mit ihm Nase an Nase gestanden ist beim ersten Heimspiel in Graz aufgrund irgendeiner Situation, die sich so im Hitze des Gefechtes ergeben hat. Böse Zungen würden behaupten, der Roman Melich wusste, wie er am nächsten Tag aufs Titelblatt kommt, indem er Nase an Nase mit dem David Beckham am Spielfeld steht. Aber der David Beckham war aus meiner Sicht einer der Ersten, der so aufgrund der Fußballer seiner fußballerischen Bekanntheit aus sich selbst so eine Ich-AG gemacht hat. Also so hätte ich das zumindest im Bewusstsein, das hat es vorher in dem Sinn unter den Spielern und den Fußballern noch nicht so gegeben. Also man hat halt in einem Verein gespielt, der Verein war die Gesellschaft, in der man sich bewegt hat und die auch die Vermarktung der Spieler gemacht haben. Also bestimmt gerade Hannes Kartnick hat das ja auch ziemlich gut gemacht für uns damals, also für das Team. Also wir waren sicherlich eines der bestvermarktetesten Teams in Österreich in den 90er Jahren. Und ich habe so das Gefühl, der David Beckham war da so ein bisschen ein Trendsetter, wie man sich selbst dann auch vermarktet. Und langsam kam dann das Internet immer stärker, also das immer stärker auch in die Social Media hat es noch nicht gegeben, aber trotzdem konnte man sie auch schon im Internet präsentieren. Und da war der David Beckham sicher einer der Trendsetter.
Aber war das nicht auch irgendwie Ausverkaufen der Peinlichkeit? Ich kann mich erinnern, ich war rund um das Jahr 2003 oder 2004 in der Ukraine und aus irgendeinem Grund habe ich mir ein Kaugummi kaufen wollen. Und da war dann David Beckham auf dem Kaugummi drauf, allerdings als Cowboy gekleidet. Ich meine, der Kaugummi hat halt so klassischer Huber-Buber-Geschmack gehabt, aber ich bin da dann schon lang drüber nachdenkend gesessen und habe mir gedacht, schamst du eigentlich nicht irgendwann mal für irgendwas Geld zu nehmen, aber offenbar nicht, oder?
Offensichtlich nicht, wobei es ist immer die Frage, wie sehr das noch kontrollieren konnte, diese Auswüchse. Ich weiß auch, dass Manchester United ja einer der ersten Vereine war, die ein eigenes TV hatten, damals in Ende der 90er, das Man United TV, und die haben damals begonnen, wirklich ihren Club weltweit zu vermarkten, was jetzt fast alle Spitzenclubs machen und ja, da, also, aber Man United war da sicher ein Vorreiter und wahrscheinlich hat der David Beckham sich da auch einiges an Know-how für seine eigene Vermarktung geholt, schätze ich mal.
Das ist etwas, was mich als Außenstehenden immer ein bisschen fasziniert, diese eben in den letzten Zeiten wirtschaftlichen Optimierung des Fußballs, ich verstehe nicht, wie man als Fan sozusagen, vor allem von den großen Vereinen, da irgendeine Vereinsloyalität, also in Wirklichkeit sind, weiß nicht, wenn du die 100 teuersten Fußballer der Welt nimmst, werden die jedes Jahr anders auf 8 Vereine verteilt. Das könnte man theoretisch auch mit der Lottotrommel ermitteln. Und trotzdem ist man dann als Bayern-Fan begeistert, dass wir sind wir, das ist unsere Mannschaft. Und ob dieselbe Mannschaft nächstes Jahr könnte personalidentisch bei PSG spielen oder sonst irgendwas. Und trotzdem sind die Fans Fans vom Verein. Das geht meinem kleinen Nicht-Fan-Hirn, also ich stelle fest, es ist so, aber versteht er es nicht?
Ist auch nicht einfach zu verstehen, denke ich, wobei ich weiß, dass vom Sturm Graz, von den Fanclubs, dass die eben früher mal schon Fans von Spielern waren und sich gesagt haben, weil es einfach die Zeit sich so geändert hat, dass ein ständiges Kommen und Gehen ist, also viel stärker noch als früher das war, dass sie einfach sagen, okay, das eine sind die Spieler, die kommen und gehen, aber das andere ist der Verein, das ist unser Verein, die schwarz-weißen Farben, und bei den anderen Vereinen sind es halt andere Farben. Das ist unsere Identität und nimmt ja oft auch, gerade bei Rapid mit dem Grün-Weiß, das nimmt ja oft wirklich religiöse Dimensionen an. Es gibt ja wirklich Stadien, und ich glaube sogar bei Rapid im Stadion im Neuen, dass es da so eine Kapelle gibt sogar, wo man dann für den Erfolg des Vereins beten kann. Wobei ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das nicht mit einem anderen Stadion verwechsle, aber ich glaube, das gibt es.
Aber das würde mich jetzt zumindest nicht überraschen, ja. Es ist ja doch, ich meine, es steckt tief in den Menschen drin. Ich habe gestern einen Grazer Bekannten gesagt, dass ich heute dich treffe, und der hat gleich einen Furz gezogen, weil du warst im falschen Verein. Und ich denke mir, Alter, ich weiß nicht, was mit euch alle ist.
Ja, es ist interessant natürlich, dass gerade mir persönlich das auch noch nachhängt. Natürlich, also es gibt sicher Vereine, wo ich nicht arbeiten kann, weil ich eben so eine schwarz-weiße Sturm-Graz-Vergangenheit habe. Andererseits ist es heutzutage so, dass die Spieler die Vereine wechseln wie die Unterhosen. Also es ist nicht ganz noch, glaube ich, ausbalanciert, dieses neue Selbstverständnis im Profifußball und was das Fantum betrifft.
Wir sind ja derzeit vermutlich alle Fans des Nationalteams, beziehungsweise werden es werden, wenn es so gut läuft, wie man sich hofft, dass es laufen wird. Und jetzt fragen wir da den vollen Experten, den Michael, der bei uns hinter der Kamera nimmt und aufzeichnet. Na, im Ernst gewählt. Jordanien, Argentinien, Algerien. Was ist denn von dieser Vorrunde zu erwarten?
Ja.
Du hast dich ja intensiv mit dem algerischen Team auseinandergesetzt. Du warst doch so nett und hast uns ein Interview einer algerischen Zeitung geschickt, das du denen dort gegeben hast. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht probiert, das zu lesen, sondern habe einfach die KI gebeten, es mir zu übersetzen.
Ja, es ist so, dass Algerien und Österreich natürlich bei der WM, dass da dieses Spiel schon einmal stattgefunden hat. Da warst du noch nicht geboren, wenn ich das jetzt richtig im Bewusstsein habe.
Ja, genau.
Ja, das war 1982. Das war die erste Weltmeisterschaft, die ich wirklich im Fernsehen auch aktiv mitverfolgt habe als junger Bub und an die ich mich auch zurückerinnern kann und wo ich noch, glaube ich, sogar die Aufstellung des österreichischen Teams wahrscheinlich noch auswendig runtersagen könnte. Und da gab es ja ein Spiel gegen Algerien, das ja jetzt nicht besonders für sehr viel, auf das man nicht besonders stolz sein kann, wo ja die Algerier, also es war nicht gegen Algerien, sondern das Spiel Österreich gegen Deutschland, die Schande von Gijón, wo mit einem Ergebnis, das offensichtlich abgesprochen war, so wie das Spiel verlaufen ist, dann Algerien nach Hause fahren musste. Hätte das Ergebnis nur ein Tor anders gelautet, wären wieder Deutschland oder Österreich nach Hause gefahren, so musste Algerien nach Hause. Und es gab halt damals bei der WM noch nicht, dass alle Spiele gleichzeitig stattfanden, die letzten, wo es dann vielleicht um die Entscheidung geht, sondern Österreich und Deutschland hat schon gewusst, wie Algerien zuvor gespielt hat, und die wussten ganz genau, wie sie spielen mussten, damit sie eine Runde weiterkommen. Also ja, und ich denke, das haben die Algerier noch immer nicht vergessen.
Dieses Elefantengedächtnis ist jetzt nicht speziell österreichisch, dass Córdoba immer noch ein Begriff ist, wo man sich denkt, aha, interessant, sind seither viele Dinge passiert und alle wissen, was Córdoba ist. Also du meinst in Algerien, also Gijón ist das Córdoba, das negative Córdoba in Algerien, oder so?
Ja, genau. Und das wurde natürlich auch in diesem Interview darauf angesprochen und dazu befragt. Und ja, mal sehen, wie sich das dann auswirkt. Aber diesmal ist es ja so, dass Algerien das letzte Spiel ist. Ja? wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist ja das letzte Gruppenspiel. Also vorher wird ja schon gegen Jordanien und gegen Argentinien gespielt, hat Österreich schon gegen die beiden gespielt und dann kommt es gegen Algerien möglicherweise sogar zum Showdown, wo es darum geht, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter. Und das könnte natürlich zusätzliche Brisanz in dieses Spiel bringen.
Ist mit einem Anstieg von versteckten Fouls zu rechnen?
Die sind ja durch den Video Assistant Referee mittlerweile ja nicht mehr so häufig, diese versteckten Fouls.
Fehlt dir das im Sport?
Ich muss sagen, als Zuschauer fehlt es mir nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da noch selber spiele, würde es mir wahrscheinlich auch nicht fehlen, aber manchmal war es natürlich schon hat es auch irgendwie dazugehört, um die eigene Spannung hochzuhalten und sich vielleicht in einen Gegner zu verbeißen, um vielleicht auch gegenseitig ein paar versteckte Fouls sich zuzufügen. Aber
da ist bei der verbalen Provokation natürlich Mehrsprachigkeit von Vorteil.
Genau, die verbale Provokation gehört dann natürlich dazu und die wird ja auch schon bestraft mittlerweile durch den Video Assistant Referee. Gerade der Marko Arnautović, über den wir heute schon gesprochen haben, der wurde mal, weil aufgrund des Lippenlesens festgestellt werden konnte, welches Schimpfwort er da gegen wen verwendet hat, wurde er sogar für ein Spiel gesperrt.
Ja, bei einem Turnier. Und ja. Es gibt ja auch das schöne Bild, wie David Alaba dann probiert hat, noch einmal irgendwie das Kiefer ein oder auszurenken, wie auch immer. Also da hat schon vom Zuschauen hat man da Schmerzen bekommen. Das war unsanfte Druckmassage, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Der David Alaba und der Marko Arnautović, die sind ja alle sind ja gute Freunde und die machen natürlich auch bei solchen Dingen, die natürlich ernst sind, auf der einen Seite machen sie dann oft dann Späße draus, um einfach das Ganze wieder aufzulockern. Und ja, das ist so ein wenig im Sport ist der Fokus immer in die Zukunft gerichtet. Gerade im Fußball, da gibt es so viele Wettkämpfe, ein Spiel ist vorbei und auch wenn das verloren ging, hat man ganz wenig Zeit, um diese Niederlage abzuschließen, also lange traurig sein und vielleicht seinen Trauer dann auch noch irgendwie auch mit Alkohol oder so dann entgegenzutreten. Das
macht man ja heutzutage nicht mehr.
Macht man heutzutage.
Also die Zeiten,
normalerweise
wo noch irgendwie die Spieler am Spielfeldrand noch geschwind eine geschickt haben, bevor es angeht, die sind ja vorbei. Aber was mich auch interessiert ist, diese eben, sagst du, also die sind Freunde und so, die Dynamik in so einer Mannschaft. Also einerseits ist es ja, die Leute konkurrieren ja untereinander schon auch ein bisschen, weil, wie haben gerade gesagt, das hat sich professionalisiert. Du willst rausstechen, damit der, weiß nicht, der Scout von Liverpool oder so sagt, na, den schreiben wir mal auf die Listen. Andererseits bist du Teil einer Mannschaft, musst also auch mannschaftsdienlich spielen, was ja dann bei so gewissen Ballerinentypen oft einmal nicht so gut hinhaut. Und man pickt ja wahnsinnig viel zusammen. Also nicht in einem Nationalteam jetzt, aber im Verein. Das ist ja eigentlich ich stelle mir es ein bisschen vor, wie einjährige Sportwoche in einem reinen Burma-Gymnasium. Also Hölle. Wie ist es wirklich?
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es schon so quasi wie ein Internataufenthalt zum Teil ist, weil ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell, glaube ich, gerade in der österreichischen Bundesliga, bei Sturm Graz vor allem, wird das nicht mehr so intensiv praktiziert. Wir waren ja in den 90er Jahren unter Hannes Kartning und Ivica Osim vor jedem Spiel schon einen Tag vorher im Hotel und dann manchmal sogar vielleicht auch nach dem Spiel, je nachdem wie das nächste Spiel gelegen ist oder wenn wir im Vorarlberg unterwegs waren und dann dort nochmal übernachtet haben und im Vorabend übernachtet haben, plus natürlich Europacup-Auswärtsfahrten, wo man dann 2 oder 3 Tage wieder gemeinsam ist und auch in einem Hotel übernachtet. Dann kamen noch Nationalteam-Einsätze dazu, wo man dann mindestens eine Woche oder oft sogar 10 Tage dann auch wieder im Hotel ist. Also ich habe da sicher in meiner besten aktiven Zeit viel mehr Nächte im Hotel verbracht als zu Hause.
Also alleine damit ist der, ich glaube, wissenschaftlich nicht mehr haltbare Wahnsinn, kein Sex vorm Wettkampf praktisch automatisch.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das mit ein Grund war, dass der Hannes Kartning das so verordnet hat.
Wart ihr auch vor den Heimspielen im Hotel?
Auch vor den Heimspielen, ja. Wir waren immer die meiste Zeit in Bad Waltersdorf und halt, wenn manchmal auch woanders. Ja. Auch vor den Heimspielen, ja. Wirklich vor jedem Spiel.
Aber noch einmal auf diese Gruppendynamik zu sprechen kommen. Ich habe dich ja nicht umsonst auch als Lektor der Universität Graz angekündigt. Du hieltest ja gerade eine Lehrveranstaltung auch darüber, wo du verglichen hast die Teamdynamik in Fußball mit der, weiß nicht, ob man da Teamdynamik dazu sagen kann, unter Ordensbrüdern. Führ uns einmal da bitte ein, weil wir haben ja immer gern katholische Themen mit Thomas, da kennen wir uns mehr aus als im Fußball.
Da muss ich nur ganz kurz ausholen, wie es zu dieser Lehrveranstaltung kam, beziehungsweise wie ich dazu kam. Der Josef Bichler ist ein neutestamentlicher Bibelwissenschaftler auf der katholisch-theologischen Fakultät in Graz und der ist wenig überraschend auch Fußballfan, ja? Nämlich nicht von Sturm Graz, sondern er ist ein Waldviertler und im Waldviertel sind fast 90% der Menschen sind Rapid-Fans.
Und mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass eigentlich Jesus und die Jünger ist eine Mannschaft mit Reserve.
Ja, du bist schon auf einem guten Weg und der Josef Bichler hat eine Lehrveranstaltung angeboten, ein Seminar, das hieß Jesus und die starken Männer. Und das hat sich dann weiterentwickelt und dann kamen sie zu den Titeln Wettkämpfe im Neuen Testament und da hat er mich dann gefragt, ich war da schon eben am Institut für Entrepreneurship auch tätig mit der Lernveranstaltung Führung im Sport, hat er mich gefragt, ob ich da nicht dazukommen will und da auch gerade was Askese im Sport betrifft, auch vielleicht meine Erfahrungen und meine Expertise da einzubringen. Und das habe ich gemacht und diese Lehrveranstaltung läuft jetzt schon seit einigen Jahren so und gerade letzte Woche hat dieses Seminar in einer Blogveranstaltung wieder stattgefunden und ja, und Askese stellt man sich natürlich jetzt landläufig nur so vor, das ist ein asketisches Leben, wo man möglichst viel fastet, wo man keinen Sex haben darf und wo man vielleicht auch mit niemandem sprechen darf, aber das Wort Askese kommt ja aus dem Altgriechischen und da war die Bedeutung eben die, dass man und Askese verstand, dass man handwerklich irgendwelche Gegenstände damit formte, entweder oder den eigenen Körper. Und das haben ja die Griechen gemacht in ihrer Gymnastik. Ja.
Bodybuilder.
Genau, das ist eigentlich auch Askese. Das ist die eine Seite der Bedeutung und die andere Seite der Bedeutung ist eben, dass man den Körper nicht äußerlich formt nur, sondern auch innerlich formt. Und das ist eben der Ansatz dann, der dann bei den Ordensbrüdern dann zum Tragen kommt. Also im Sport wird ja der Körper eigentlich äußerlich in erster Linie geformt und in der Monastik natürlich innerlich. Und ja, da gibt es eben dann gute Vergleiche, wie eben der Tagesablauf ausschaut bei den Ordensbrüdern, wie so ein typischer Tagesablauf bei Profisportlern ausschaut, der ja viel asketischer und der Marko Arnautović hat das ja auch gesagt für seinen Podcast oder für seine Reality-Show, so wie viel eigentlich seine Familie, auf wie viel die verzichten musste. Und das lag natürlich daran, weil er auch auf sehr viel verzichten muss, um eben ja, so ein Leben zu führen und im Fußball halt erfolgreich zu sein, so wie es eben ist.
Ja, es geht in beiden Fällen um irgendeine Form von Transzendenz. Also du veränderst entweder deinen Körper übers normale Maß hinaus, um dem Stand halten zu können, was du ihm halt abverlangst, oder halt dein Inneres und eine gewisse Überwindung der natürlichen Impulse des Körpers ist in beiden Fällen, glaube ich, Thema. Also es freut dich, ich nehme an, du bist seit deiner aktiven Zeit nicht immer munter, wo du gedacht, ja, jetzt freue ich mich schon aufs Aufwärmen, und dann Körner schießen, hurra.
Ja, das war beim Frühtraining war sowieso, da war ich einer, der da immer ziemlich, also selten gut performt hat. Einmal hat der Ivica Osim zu mir gesagt, wenn wir Vormittag trainieren, brauchst du nicht mehr kommen, du kommst nur noch am Nachmittag.
Hast du dich getraut, das umzusetzen?
Das hat in der Schule nie wer zu mir gesagt. Das hätte meine Schulkarriere total das verändern können.
Habe ich mich gar nicht trauen wollen, weil ich habe dann natürlich daraus mir gedacht, nein, also Trainer, dir zeige ich auch noch, dass ich auch am Vormittag gut performen kann.
Ah, so, oder wie der Weg. Ja. Ah. Aber ich habe da ein bisschen reingeschaut und du hast sozusagen, bei dir geht es dann auch um die sozusagen um die Männlichkeitsbild oder die Männlichkeitskonstruktion im Mönchischen oder in der Athletik. Also dass es in einem Fall sozusagen um eine gewisse eher Rüstung oder Verpanzerung oder Robustheit, eine körperliche, geht an dem anderen eher, wie du schreibst, um eine Durchlässigkeit. Ist da ein Unterschied oder hast du dich damit beschäftigt, Frauenfußball und Nonnenorden eigentlich wäre das, weiß nicht, ob das eine spezifische Männlichkeitsgeschichte ist, die sicher bei Sport auch stark reinschlägt, oder ob das ob die beiden Dinge nicht doch vergleichbarer sind über die Geschlechtergrenze.
Na, das ist recht einfach die Antwort, aber gute Frage. Also, weil ich war ja auch schon im Frauennationalteam tätig, im Trainerteam als Co-Trainer bei der Nations League letztes Jahr. War ich bei 6 Spielen als Co-Trainer dabei und habe natürlich auch die Gruppendynamiken im Frauenfußball kennenlernen dürfen. Und bei der Männlichkeit hier, die du angesprochen hast, da geht es jetzt nicht grundsätzlich darum, dass das biologische Geschlecht dafür verantwortlich ist, dass solche Verhaltensweisen entstehen können oder dass eben diese Gruppen den Argument stellen, sondern das sind eher so Geschlechterrollen. Also das ist ein Rollenbild für die, das eben dass der Männlichkeit zugeschrieben wird. Ich hoffe, ich verhaspele mich da jetzt nicht zu sehr in irgendwas, was der Professor mir dann übel nehmen würde. Und das ganz das Gleiche nehmen kann natürlich auch beim Frauenfußball auftreten, also dass diese Männlichkeitsbilder auch im Frauenfußball auftreten. Also das ist dann keine Zuschreibung jetzt, dass das Männer sein müssen, sondern das ist einfach etwas, was man halt bei Männern sehr stark beobachtet hat, wenn Männergruppen auftreten, und das kann natürlich auch bei Frauen auftreten. Also das hängt, denke ich, immer davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Und im Frauenfußball ist es ja so, dass es ja eigentlich noch bisher noch um sehr wenig Geld geht. Beim Männerfußball geht es um viel mehr Geld und da ist eben der Konkurrenzkampf viel höher. Dadurch entstehen vielleicht auch manchmal Konflikte, die im Frauenfußball noch nicht auftreten, aber sobald da mehr Geld im Spiel wäre, würden da wahrscheinlich auch ähnliche Dynamiken entstehen.
Ich muss ja gestehen, wenn ich Kirche und Fußball ineinander fassen probiere, fügt sich bei mir immer zwei Bilder in meinem Kopf zusammen. Das ist eben so der Renaissance-Kirchenfürst und Gianni Infantino. Liege ich da ein bisschen falsch damit, dass korrupter, vollgefressener Kirchenfürst ja vielleicht doch noch in der Neuzeit interpretiert werden könnte, so wie Infantino jetzt dasteht und die FIFA leitet?
Ich denke, dass das ein durchaus zutreffender Vergleich sein kann, weil die Kirchenfürsten, die haben, das ist die Kirche, die ist ja hierarchisch strukturiert, und ebenso auch die FIFA. Also es ist jetzt schon so, werde ich die FIFA kennen, dass es hier jetzt nicht wirklich so demokratische Entscheidungsprozesse gibt, wie man es vielleicht jetzt vom Europaparlament kennt oder so.
Ja, man muss sagen, die so, weiß nicht, Borgia-Päpste oder so, haben aber zumindest die Künste gefördert und ansehnliche Bauwerke hinterlassen. Ich glaube, das wird mir Gianni Infantino nicht nachsagen.
Na, schau mal nach Katar, was dort herumsteht.
Ja, durch die FIFA-Weltmeisterschaften entstehen viele, viele neue Stadien.
In Katar kann man dann irgendwann einmal mit, weiß nicht, ausrangierte Autos füllen.
Das ist klar, aber zum Beispiel die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft hat auch Österreich und die Schweiz mit neuen Stadien damals, also das hat nicht die FIFA oder die UEFA hingebaut, aber
eben.
Aber die haben die Anregung gegeben, dass da Stadien gebaut werden, und so wie in Südafrika 2010, da kann man jetzt noch viele Stadien bewundern, die aber nicht mehr benutzt werden.
Ja, wobei sie haben ja auch einen anderen strukturellen Punkt, wo sie es ähnlich argumentieren. Also die katholische Kirche sagt ja auch als Weltkirche, wir können nicht jedem Pfarrer einen Tanzschein ausstellen, weil es gibt halt dann auch noch die Kirchen in irgendwie, sagen wir jetzt mal, im globalen Süden, um jetzt nicht irgendwie ein falsches Wort zu verwenden. Dort muss man halt noch das zölibatäre Leben, das ganz streng hierarchische katholische Leben, und bei uns gibt es halt offenbar schon einen anderen Trend unter Priestern. Aber da sagt man, nein, wir sind der Weltkirche, wir berufen uns darauf. Und die FIFA schafft ja auch immer wieder WM-Vergaben auf Basis von Stimmen von Mitgliedstaaten zu, ja, einfach sich zu kaufen. Punkt. Nennen wir es, wie es ist. Und die wandern halt dann irgendwo hin, weil halt One State, One Vote ist, und da dürfen halt die Fidschi-Inseln, ohne jetzt die Fidschis abwerten zu wollen, um Himmels Willen, gleich viel mitstimmen wie Deutschland, das wahrscheinlich das fußballbegeistertste Land irgendwie in der westlichen Hemisphäre ist. Also da ist ja auch wieder Parallelität zwischen denen und denen.
Ja, das ist, ich denke, dass das schon ein strukturelles Problem für die großen Fußballländer oft ist. Die fühlen sich dann vielleicht in der FIFA zu wenig repräsentiert oder zu wenig wahrgenommen. Und die ganz kleinen und vielleicht wirklich so Ministaaten, die haben eigentlich das gleiche Stimmrecht wie jetzt Deutschland, das ja viel mehr Mitglieder hat. Also wenn man jetzt die Menschen, die jetzt Sport betreiben, als Mitglieder zählt, dann denke ich, dass dieses Verhältnis ein bisschen anders sein sollte, dass vielleicht Deutschland ein bisschen ein stärkeres Gewicht auch haben sollte als jetzt, hast du die Fidschi-Insel erwähnt oder ich weiß nicht welchen. Die,
ja, aber es scheint
ich weiß ja auch, ich habe früher vorher gerade über das Europaparlament gesprochen und da hängt es ja auch von der Einwohnerzahl des Landes, des Mitgliedstaates ab, wie viele Repräsentanten dann im Parlament sitzen. Und so werden eigentlich die Mitglieder abgebildet und nicht nur die einzelnen Staaten, die ja ein theoretisches Konstrukt irgendwie oft sind.
Ja, aber es ist ja noch etwas entkoppelter. Also es ist ja, also zum Beispiel, wo eine WM oder stattfindet, das ist ja im Ermittlungsprozess ähnlich, glaube ich, wie man am Papst gegen 1450 ermittelt hat. Also da, das ist, glaube ich, viel Hauen und Stechen und nicht deklariertes Geld. Vor allem das, also was prognostiziert ist jetzt für die kommende WM mit diesem auch Dynamic Ticket Pricing, was ja eine tolle Innovation ist. Ich glaube, dass die FIFA 3,5 Milliarden Erlöse erwartet. Die werden ja, wenn ich die Vereinsstruktur richtig im Kopf habe, nicht an die Mitglieder ausgeschüttet. Das ist ja schon auch eine ganz interessante Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass du, nur weil du da irgendwie alle gleich repräsentiert sind, dass sie dir dann diese Summe aufteilen, sondern das bleibt ja für Innovationen vermutlich. Das geht in einen FIFA-Innovationsfonds oder ich weiß es nicht genau.
Da müsste man die Schweizer fragen, weil die FIFA ist ja ein eingetragener Verein in der Schweiz.
Ja, und die Schweiz ist bekannt für ihre Transparenz in finanziellen Fragen.
Aber gibt es eigentlich gesicherte Erkenntnisse, wie viele und wie hoch man schmieren muss, um eine WM zu bekommen? Also ich blicke da raus, Konrad von Hötzl davon, die bräuchten auch bald ein neues Stadion in Graz. Wäre es nicht über den Umweg machbar, dass die Stadt Graz jetzt hergeht und sagt, komm, schmieren wir die FIFA und da WM-Standort zu
erreichen? Ich weiß nicht, ob die Stadt Graz da genügend, ich glaube, da ist billiger, das Stadion gleich selbst zu bauen.
Ich glaube, es ist auch be careful aber what you wish for, weil es hat sich der Österreichische Rundfunk gerade am Song Contest so ausgeblutet, dass wirklich nur mehr eine leere, knisternde Hülle übrig ist. Wer weiß, ob wir jetzt wirklich eine WM in Österreich finanzieren könnten, ich weiß nicht.
Aber die Frage ist, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man da, ich weiß nicht wen, schmieren muss, aber es geht eher darum, dass es sehr intransparente Entscheidungen sind. Also das erinnert mich wirklich auch wieder an die Kirche, wenn der Papst wird ja auch in der Sixtinischen Kapelle gewählt, wo sonst niemand rein darf und dann erfährt man das Ergebnis nur über den Rauch. Und ein bisschen ähnlich empfinde ich es so, wenn bekannt gegeben wird, wo die nächste Fußballweltmeisterschaft stattfinden wird. Also ich persönlich, vielleicht habe ich mich zu wenig im Detail dafür interessiert, ich hatte nie eine Ahnung, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Ich glaube, es wird auch nicht verlautbart. Also ich glaube, auch wenn man wirklich sich sehr darum kümmert, erfährt man es.
Das vermute ich
auch nicht, ja. Aber weil wir in der letzten Folge haben wir ja über die albanische Ministerin gesprochen, die keine Person ist, sondern eine AI, die auch für Korruptionsbekämpfung zuständig gewesen wäre und dann blöderweise korrupt war. Würde es dich sehr überraschen, wenn die FIFA eine AI-Person einsetzt, die dann vergibt, wann, wo, welche Turniere stattfinden, objektiv und ohne Korruption? Mich nicht.
Ja, das wäre durchaus möglich. Wobei, Thomas, ist dir eigentlich aufgefallen, wie eleganter diese Graz-Frage umschifft hat? Weil eigentlich wollte ich ja eine Schlagzeile provozieren, weil du bist ja nicht mehr nur beim ÖFB, sondern auch bei der ÖVP. Also vielleicht bist du nicht der beste Linguist, sondern hast jetzt einen Verschreiber drinnen und du kandidierst ja für den Grazer Gemeinderat. Also ich muss dazu sagen, der Vollständigkeit wegen, damit du sie jetzt nicht gleich mich korrigieren wirst, du bist nicht bei der ÖVP, du bist ein freier, wilder Mandatar. So.
Nein, aber bei einem Kampf.
Auf einem Kampfmandat, ne? Am 11. Ja. Also was ist denn eigentlich der Elfer auf der Rückennummer gewesen? Wer waren die legendären Elfer? Marco van Basten, oder?
der Marco von Basten war 9. Ah. Das weiß ich sicher, aber das war mein Vorbild.
Okay.
Oder eines meiner Vorbilder, ja.
Ja, genau. Warum eigentlich Grazer Gemeinderat? Nur um das kurz abzuschließen, weil die Leute, wenn sie ja durchfragen.
Und warum ÖVP, haben die anderen schlechtere Angebote gemacht?
Naja, das Angebot war einfach mal in der Politik auch aktiv mitzumachen. Das hatte ich nämlich schon vor 5 Jahren vom Kurt Hohensinger bekommen, den ich ja schon sehr viele Jahre kenne und auch durch meine Tätigkeit bei der Caritas mit dem Homeless World Cup Projekt immer wieder zu tun hatte, wo er uns immer auch unterstützt hat und supportet hat. Und vor 5 Jahren habe ich das Angebot aber aus diversen Gründen noch abgelehnt, obwohl mich die Politik natürlich nicht nur von außen interessiert, sondern schon auch immer ein wenig interessiert hat, wie sieht das eigentlich von innen aus. Und als mich diesmal wieder gefragt hat, dann habe ich eigentlich ohne viel nachzudenken dann zugesagt, weil ja, ich denke, es sind schon viele. Abgesehen davon, dass es spannend ist, für mich persönlich mal in die Politik auch von innen einsteigen zu können, gibt es natürlich gerade im Sport sicher viele Themen, wo ich eine Expertise habe und wo ich auch hoffe, dass ich mich da ordentlich einbringen kann.
Aber strategisch natürlich schon ein der Volkspartei, weil dieser Platz 11, auf dem du stehst, ja an und für sich nicht gesetzt ist. Also, dass man damit doch vielleicht Menschen, die gar nicht unbedingt mit der ÖVP sympathisieren, aber einen schwarz-weißen Schal noch daheim haben, da sagt, na, also, damit der Gilbert entrückt, beiß ich heute einmal, friese die Krot und wähle die ÖVP. Das ist eigentlich nicht blöd gedacht.
Und man muss auch sagen, zu anderen Sturmvertretern, du hast dann astreinen Strafregisterauszug.
Hast du den dir extra geben lassen? Ja.
Double-Check ist.
Wer in diesen Podcast kommt und ich gehe jetzt mal alle Leute durch, ja, nein, der Schäuber war bei uns, bevor er die Verurteilung hatte. Genau. Ja.
Und ist ja auch noch offen.
Ja, stimmt. Stimmt. Aber angenommen jetzt, ich lese erstaunlich viel Fußballnachrichten dieser Tage und da habe ich mitbekommen, Ralf Rangnick führt in diesen Tagen Gesprächen mit Zlatko, wie heißt er? Zlatko Janusovic ist der andere, Zlatan Ibrahimovic. Mhm. Dass man die zwei verwechselt hat, wird vermutlich den einen Freund und den anderen überhaupt nicht kratzen. Mit Zlatan Ibrahimovic, dass er ja vielleicht doch Trainer bei AC Milan werden könnte. Das heißt, du könntest wieder von der ÖVP zu ÖFB-Nationalteamtrainer werden. Also du hast ja alle Lizenzen. Das heißt, du bist ja grundsätzlich auch offen dazu, jetzt da irgendwie so die A-Liga zu coachen.
Ja, natürlich. Mein Brotberuf ist im Fußball. Ich bin Fußballtrainer. Ich habe die Pro-Lizenz und suche natürlich im Fußball eine Aufgabe, wo ich meinen Hauptberuf dann habe. Abgesehen davon im Gemeinderat in Graz nebenberuflich zu arbeiten. Und da hoffe ich natürlich, dass ich da auch etwas finden kann, was ich dann vereinbaren lässt.
Aber wenn du jetzt Nationaltrainer in Algerien wirst, dann wird es mit dem Gemeinderat eng. Ne?
Dann würde ich wahrscheinlich das Gemeinderatsmandat ruhen lassen müssen.
Ja, bitte Vorsicht. Wer diesen Mann wählt, muss riskieren, wenn Algerien ruft, ist er weg. Ich sag's nur.
Ja, aber vielleicht gibt es jetzt auch irgendwie Unterstützer eines anderen Vereins, die voll auf die LKK stehen und sagen, na, wir checken ihn uns noch früher als Trainer, damit er diese Vorzugsstimme nicht abnimmt. Also ich glaube, das ist jetzt schon Raum für ganz grobe Spekulation.
Ja, also Game of Thrones, ein Schaß dagegen.
Ja. Du, wie ist das eigentlich wirklich mit dem Privatleben? Ich bin, wie gesagt, abgedriftet und da habe ich mir auch einen Podcast mit Lothar Matthäus angehört, der gesagt hat, na so, wenn man sein ganzes Leben im Fußball verbringt, ist das nicht das Einfachste fürs Privatleben. Er hat dann gesagt, er hat immer am Dienstag geheiratet und am Donnerstag die Scheidung gehabt und nachdem er insgesamt 6-mal den Teamwechsel vollzogen hat, ist das ja etwas, wo er gewisse Routine einbringst. Du bist ja, ich glaube, noch in wildester Ehe mit deiner Frau.
Ja, aber was den Donnerstag betrifft, das würde gut passen, weil Donnerstag finden immer die Gemeinderatssitzungen statt.
Zwei wichtige Themen möchte ich noch mit euch beiden besprechen. Das eine, da geht es um den eigentlich schon jetzt feststehenden österreichischen Helden dieser WM. Das ist nämlich Marc Bircher. Falls Sie jetzt in der Tonspur noch nicht wissen, worauf will er hinaus. Es gibt da einen Song, der heißt Sieben Sünden bist du mir wert. Und jetzt habe ich ihn vermutlich schon den Tag ruiniert, weil ich ihn einen Ohrwurm eingesetzt habe. Dieser Mark Bircher wird in den USA auftreten im Vorfeld eines Spiels. Und zwar wird das Dallas, also das Spiel sein, das in Dallas stattfinden wird. Und dort hätte ja eigentlich Bruce Springsteen auftreten sollen, aber weil der halt irgendwie nicht kann, wahrscheinlich auch, weil er sich mit Donald Trump zerstritten hat oder einfach nur ganz normale menschenrechtskonforme Haltung eingenommen hat und deswegen Donald Trump ihn nicht mag, tritt jetzt dort Mark Bircher auf. Wie findet ihr das eigentlich, dass da jetzt wirklich so österreichisches Kulturgut reingebracht wird und die, die hinkommen, die wenn ihr nicht ganz nüchtern sein können, trotz des amerikanischen Biers und dann mitfeiern werden? Also ich bin jetzt nicht der größte Mark Bircher-Fan, habe von ihm wahrscheinlich weniger Videos gesehen als von Manautovic, aber mir taugt es.
Also ich kenne das auch nur aus der Entfernung, aber er gilt sozusagen als der redliche Hackler unter den Schlagerleuten in Österreich. Ich weiß nicht genau, der Auftritt ist dann in dem Stadion, wo das Spiel stattfindet oder wie ist das?
So wie ich es verstanden habe, vorhin draußen in der Fanzone.
Ah ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht trotzdem der Bruce Springsteen eine größere Venue bespielt hätte, wenn er dort gewesen wäre. Also ohne jetzt Mark Bircher schmälern zu wollen, aber ich weiß nicht, wie verankert der am amerikanischen Markt ist. Aber grundsätzlich, also mal rüber zu fliegen und einen Auftritt zu spielen, warum nicht? Er ist ja, glaube ich, aber noch zwei Tage wieder zurück, weil er hat einen vollen Terminkalender.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass der Auftritt oder der Aufenthalt in Amerika kurz sein wird. Aber ja, wie das dann laufen wird, da fehlt mir auch ein bisschen jetzt die Fantasie.
Dann sprechen wir noch mit unserem Sportinvaliden Thomas Maurer über die Enhanced Games. Für all jene, die
es nicht wissen. Ich finde es ja übrigens empörend, wir haben im Vorfeld gesprochen. Du als Profifußballer hast zwei gesunde Vier, sie haben einen Haxen gebrochen und mit 12 habe ich auch aufgrund eines Fußballfalls, ich habe mein linkes Knie am Altar des Fußballs geopfert, ich sag's nur. Und der hat nichts. Das ist gerecht, ist anders. Ich sag's nur.
Ja, nix ist jetzt auch relativ, also der eine oder andere Wehwehchen ist mir schon geblieben. Aber
wobei, vielleicht auch noch ein schönes Bild für die Leidenschaft, die dieser Sport den Menschen auslösen kann. Also ich war 12 oder 13 und wir haben ein privat organisiertes, meine Eltern haben in einer Siedlung Haus gebaut und da waren damals ganz viele Kinder natürlich, weil alles die Generation. Da wurde ein Turnier organisiert am Acker mit zwei Tore und ich war eigentlich immer Vorstopper, aber in der anderen Hälfte und habe niemanden von mir gehabt, mir den Ball weit vorgelegt und ein anderes war nach und wer gesehen hat, der hätte mich nicht mehr erwischen, hat er mich von hinten ins Knie getreten, ins Gestreckte, worauf ich halt mit vollem Gewicht auf dieses Knie gefallen bin. Und weil es ein Acker war, war dort der Star und ein Riesenloch in dem Knie. Der Schiedsrichter war der Vater von dem, hat Ballspiel gepfiffen und nachdem ich dann immer noch nicht aufgestanden bin, mich wegen Simulierens mit Rot-Gelb vom Platz geschickt und dann ist die Rettung gekommen und hat mich nach Wiener Neustadt ins Spital geführt. Aber ich muss sagen, also da ist wahre Leidenschaft. Ich glaube, das hätte ich gar nicht zusammengebracht.
Ja, da sieht man, dass im Fußball schon im Kleinen Korruption stattfindet.
aber was ich eigentlich fragen wollte, wie könnte man jetzt eigentlich, angenommen, man wollte das und es wird irgendwen geben, der das wollen wird, Fußballer ordentlich dopen?
Also ich persönlich habe da keine Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten immer wieder mal Dopingkontrollen. Ich denke, dass das im Fußball schon Thema sein kann, aber mittlerweile ist die Ernährungsphysiologie und also die Ernährungswissenschaft auch so weit, dass gerade von den Spielern, die jetzt von Österreich zur WM fahren, hat fast jeder einen eigenen Ernährungsplan, den er strikt einhalten versucht und da wird auch, deshalb ist auch beim Nationalteam immer ein eigener Koch dabei, der diese Ernährungspläne kennt und dann darauf beim Kochen auch Rücksicht nimmt, so damit für jeden was dabei ist.
War das zu deiner Zeit auch schon so?
Nein.
Weil ich stelle mir es auch ein bisschen freudlos vor. Also wenn du sagst, das mache ich jetzt nicht zwei Monate, sondern das mache ich, bis ich aus dem aktiven Sport ausscheide.
Ja, das war auch, muss ich schon sagen, das war schon auch ein Stress, den ich immer ein bisschen empfunden habe, so die Ernährung. Also ich habe auch versucht, mich so zu ernähren, dass es eben sportlergerecht ist. Und da hatte ich schon immer Stress, um zu schauen, ja, wie, dass ich jeden Tag eben entsprechende Nahrungsmittel zu mir nehme, um dann am nächsten Tag wieder performen zu können und vielleicht vor allem auch nach der Karriere noch einen halbwegs funktionierenden Körper zu haben. Das hat schon miteinander zu tun. Gerade Ernährungsfragen spürt man nicht sofort. Wenn man jung ist, ist das jetzt so mit zwischen 20 und 25, da habe ich mich gefühlt wie unverletzlich, ein kaunender Zerstörer. Ich habe gedacht, ich kann alle zerstören und mich zerstört niemand. Aber später kommt das dann schon alles an die Oberfläche, wenn man sich, weil Spitzensport ist ja alles nur nicht gesund, ist ja nicht wirklich gesund. Und diese Ernährung war eines, wo ich, als ich dann aufgehört habe, wo ich wirklich froh war, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag mir überlegen musste, was esse ich heute, damit es am nächsten Tag wieder und am gleichen Tag halbwegs auch am Spielfeld funktioniert. So wie du schon eingangs erwähnt hast oder ziemlich am Anfang gesagt hast, man steht nicht jeden Tag in der Früh auf und freut sich, dass man heute wieder endlich zum Training gehen kann. Im Normalfall ist es schon so, dass die Freude überwiegt. Das ist schon klar, weil es natürlich ein Job ist, der immer ein Hobby war und dann zum Beruf wird. Und hängt dann natürlich von der Teamzusammenstellung und von der Stimmung im Team ab, wie gern man zum Training geht. Und hängt natürlich auch das mit dem Trainer zusammen, wie der das macht und so weiter. Aber grundsätzlich war das etwas, um das abzuschließen, dass das Doping für mich kein Thema war. Aber ich weiß natürlich, dass das schon Thema ist. Ich habe ja auch in der Akademie jetzt lange gearbeitet und da gibt es schon immer wieder, dass jemand kommt von der Anti-Doping-Agentur oder auch bei den Trainerkursen, die wirklich sensibilisieren für Doping, weil das jetzt gerade im Zuge der Enhanced Games so dargestellt wird, als würde das sowieso jeder machen. Und das ist natürlich eine totale Unterstellung, weil die WADA und die NADA da schon sehr dahinter sind, dass das eben nicht passiert. Eben im Interesse der Athleten, weil Doping und gerade dieses Doping, das dann wahrscheinlich wirklich wirkt, ja, also nicht Testosterone, Anabolika, keine Ahnung, die dann wirklich eine Wirkung haben, die sind natürlich schwer gesundheitsschädigend.
Ja, ich glaube, es geht auch so um Blutgeschichten, also ja, ja. Sauerstoffsättigung.
Ja, das war die Epo-Geschichte, beim Radsport.
Das wäre ja in einem doch Laufsport auch nicht ganz uninteressant, ja. Nehmen wir an.
Aber hat auch große gesundheitliche Risiken, weil das Blut einfach weniger, also dickflüssiger wird durch das Epo als Nebenwirkung und dadurch gerade ein Sportlerherz, das sowieso schon relativ wenig Schläge in der Minute macht, Probleme hat, vielleicht überhaupt noch zu schlagen. Und das ist kein Witz, dass der Hans Holtertz hat uns das bei einer Trainerausbildung mal erzählt, als er noch in der Trainerausbildung tätig war vom Österreichischen Fußballbund, dass beim Giro d'Italia, wer auch immer, die Spitzelläufer, die sind über Nacht an ein EKG angehängt worden, weil eben die Gefahr war, dass das Herz aufhört zu schlagen. Am nächsten Tag mussten Sie die nächste Etappe fahren.
Klingt gar nicht. Also ich glaube, wir sind uns relativ einig in der Runde, dass jetzt die Enhanced Games nicht eine wahnsinnig tolle Idee sind. Erstaunlich, das sind ja auch nicht wirklich Rekorde gefallen, vielleicht, weil die Gentechnik noch nicht so weit ist, weil sonst könnte man eben fürs Fußball, weiß nicht, Froschgene für die Oberschenkel implantieren. Oder,
ja, oder waren so die begleitenden Ärzte vielleicht doch zu streng mit den Teilnehmern?
Ja. Aber ja, also ich glaube, die Idee wäre ja irgendwann, wenn die Leute so hochspringen können wie Flöhe im Verhältnis zum
Und man muss auch dazu sagen, das hat der Hans Holt, wenn ich das ganz kurz, Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, das hat er auch gesagt, er war der Meinung, dass diese Leistungen auch ohne Doping möglich sind. Das war jetzt immer so Diskussion, kann man das auch ohne Doping, also verbotene Substanzen, dass man halt das als Doping bezeichnet oder nicht.
Ich glaube, im Spitzensport ist ja mittlerweile, das ist eh und so durch wissenschaftisiert. Ja. Also
und man hat gesehen, dass bei den Enhanced Games, also nur vielleicht etwas zu nehmen, das alleine reicht auch noch nicht. Entscheidend ist ja wirklich, wie viele Jahre man schon auf diese Rekorde hin trainiert hat.
Und ein bisschen Talent, glaube ich, ist nach wie vor vonnöten.
Ganz klar. Oder wie im Fall von Marco Arnautovic, verschierte Leibchen mit Erdäpfelbeere, um dieses nutzlose Wissen noch loszuwerden. Das ist nämlich sein Lieblingsessen.
Ja, kann ich.
Ist das Sportlerkost, ja?
Ist das aus ernährungsphysiologischer Sicht in Ordnung?
Ja, hängt davon ab, natürlich auch von der Qualität des Fleisches. Aber das ist definitiv in Ordnung. Ja.
Ja. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch etwas mitgeben von einer lieben Freundin von uns dreien, nämlich von der Christina Kiesler. Bei der war ich unlängst im Programm, Klammer auf, da kam auch die Meldung, Thomas Maurer ist gestorben. Das war dann allerdings der, wie heißt der Typ, Geschäft mit der Liebe?
Ja, genau, auf ATV.
Ja. Also es war dann nicht der Herr Maurer, weil kurz vorher hab mich schon geschreckt, da habe ich mir die Kieslerin angeschaut und mir gedacht, naja, Kiesler und Schick, die Tagin, ich habe da den Absatz weitergelesen, habe ich gemerkt, das bist nicht du. Wir haben es auch extra reingeschrieben als kleine Zeitung. Da war ich schon froh.
Ja, nein, es hat zumindest irgendein Herr im Internet geschrieben. Ich habe schon gehofft, das ist die linke Sau, aber ja.
Ja, du weißt es nicht. Aber die Christina vom Fußballkomment hat dann einen sehr, sehr schönen Satz von der Bühne runter skandiert, den Ihnen, liebe zuhörende Person, mitgeben möchte für diese kommende WM. Vorwärts, Burschen, kämpfen und lieben. Ich finde, das sollte man runterschreien vom Stadionblock rein aufs Grün, oder? Das ist doch so schön.
Man könnte es rhythmisch noch optimieren, aber bei uns ist es
ja, ich wollte jetzt nicht, ich habe mir schon letzte Woche oder vorletzte Woche lächerlich gemacht, dass ich probiert habe, Paul Pizzerra in seinem Rap irgendwie nachzumachen. Das tun wir jetzt bitte nicht. Außer du magst das jetzt nochmal schreien zum Abschluss.
Nein. Ja, ich finde diesen Saga großartig. Der passt auch zu den Wettkämpfen im Neuen Testament sehr gut.
Was gibt es für Wettkämpfe im Neuen Testament? Das wollte ich vorher fragen.
Ja, zum Beispiel der Wettlauf zum Grab.
Ah, okay.
Ja,
okay. Ein Wettkampf.
Ja, und immer diesen Stein wegschieben. Ich glaube, Hyrox heißt das, oder?
Ja, und wer ist der Lieblingsjünger? Und so, ja.
Ganz genau.
Ja. Falls Sie sich noch wirklich mit einem tatsächlichen Thema Fußball beschäftigen und sich darin tiefer einlesen wollen, schauen Sie auf www.kleinezeitung.at. Mein Kollege Peter Altmann ist schon in den Vereinigten Staaten, hat sich ganz, ganz tief eingearbeitet in alles das, was es gibt, schreibt quasi rund um die Uhr die spannendsten Hintergründe dieser WM. All das, was Sie nicht im TV oder in irgendeinem anderen Streamingdienst sehen können, gibt es bei uns zu lesen. Checken Sie einfach Ihren Abo, dann sind Sie dort mit dabei. Und sollten wir es tatsächlich schaffen, dass es ein Wir-Gefühl gibt, dass Österreich diese WM gewinnt. Lieber Gebert, bitte komm dann unbedingt noch einmal her und erklär uns, was ist da eigentlich passiert, weil wir würden uns freuen, vielleicht aber auch wundern.
Das mache ich gerne, wenn es wirklich eintritt.
Ja? Ja, passt. Ist gesetzt. Und ansonsten bei nächstbester Gelegenheit. Wir zwar sind nächste Woche dann wieder da und ich habe noch keine Ahnung, worüber wir reden werden, aber es wird sich schon was auftun.
Ich glaube auch.
Ja, passt. In dem Sinne sage ich nichts mehr. Sagst du noch was?
Ja, danke und ja.
Vorwärts GRK, oder?
Kämpfen und lieben.
Kämpfen und lieben.
Auf geht's, Burschen, kämpfen und lieben, oder wie war's?
Genau.